Ich mache heute wieder mal so eine kleine Meinungsumfrage oder vielleicht können wir es Sozialforschung nennen. Wer von euch ist ein Verbrecher? Die Kamera ist auf mich gerichtet, also ist keine Gefahr für euch. Wie viele Verbrechen muss ich denn begehen, um ein Verbrecher zu sein? Wie viele Gesetze muss ich brechen, um ein Gesetzesbrecher zu sein? Eins, ne, das langt. Lass uns das mal testen. Also wir könnten zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung hernehmen. Wäre der ein Verbrecher, wenn wir den Maßstab nehmen? Ich könnte leider nicht mal da bestehen. Ich habe letzte Woche wieder mal einen Bußgeldbescheid gekriegt, weil ich in der Baustelle zu schnell gefahren bin und bin geblitzt worden. Aber wir machen es uns heute Morgen noch einfacher. Und zwar nehmen wir mal die grundlegendste Ordnung, das moralische Gesetz, die Verfassung dieses Universums als Maßstab her. Das sind die 10 Gebote. Ihr könnt die in 2. Mose 20 und 5. Mose Kapitel 5 nachlesen. Da gibt es 4 Gebote in Beziehung zu Gott. Wisst ihr alle, oder? Ja, das ist das erste Gebot. Du sollst keine Götter neben mir haben. Das heißt, Gott will der einzige Gott sein in unserem Leben. Der einzige, um den unser Leben sich dreht. Das Zentrum unseres Lebens sein. Unser Leben bestimmen. Hast du Jesus und Gott immer im Zentrum deines Lebens gehabt? Oder hast du ihn mal ignoriert? 2. Gebot. Sollst du dir kein Götterbild machen oder Götzenbild machen? Da können wir sagen, das machen wir nicht, oder? Wir schnitzen uns keine kleinen Götzen. Na gut, vielleicht mal ein Foto vom Haus oder von meinem Auto oder von Urlaub, um dessen Willen ich den Gottesdienst oder die Familie vernachlässige. Oder vielleicht das Foto von der Freundin oder den Freund, um dessen Willen ich Gott und Gottes Wort vernachlässige. Vielleicht sowas. Aber kein Gottesbild machen. Eigentlich, was damit gemeint ist, ist, wir sollen uns keine eigenen Götzen schnitzen. Nicht unseren eigenen Gott zurechtschnitzen, nach unseren Vorstellungen. Schon mal gemacht? Gott so ein bisschen hingebogen, wie wir ihn haben wollen. 3. Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Das heißt, du sollst nicht den Namen Gottes lästern oder dich lustig machen oder so in diese Richtung. 4. Gebot. Du sollst den Sabbattag heiligen. Hast du diesen Rhythmus von Gott, 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen und sich besonders auf Gott ausrichten? Hast du das gehalten? Sind die 4 Gebote in Beziehung zu Gott? Und dann gibt es 6 Gebote in Beziehung zu den Mitmenschen. Was ist das erste von denen? Das erste Gebot, wo eine Verheißung dranhängt. Genau, Vater und Mutter ehren. Das heißt, Vater und Mutter den Eltern Respekt, Ehrfurcht, Hochachtung entgegenbringen. Das ist was für euch Kids. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Aber das ist ein Gebot, das habe ich schon sehr früh gebrochen in meinem Leben. Und dann das 2. Gebot in Bezug auf unsere Mitmenschen oder 6. Gebot ist, du sollst nicht morden. Dann sagen wir, oh, das ist wenigstens eines, was ich noch nicht getan habe. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Hey, warte mal, nicht so vorschnell. Wir sagen manchmal, wenn Blicke töten könnten. Oder dass Worte mehr verletzen als Messer oder Kugeln. Wir reden von Rufmord. Schon mal jemanden umgebracht? Lass uns mal ansehen, wie der Gesetzgeber dieses Verbot gemeint hat. Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5 hat gesagt, wer zornig ist auf seinen Bruder, wer ihn verächtlich behandelt, der ist schon ein Mörder in seinem Herzen. Weil da fängt Mord an. Der Apostel Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und er wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Oh, oh, schon mal jemanden gehasst? Und mal jemanden verachtet? Das dritte Gebot in Bezug auf die Mitmenschen ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich hoffe, die meisten von uns würden sagen zumindest, oh, das ist auch was ich auch noch nicht getan habe. Aber lass uns auch mal hier sehen, wie der Gesetzgeber das gemeint hat. Er hat nämlich nicht nur die vollzogene Tat gemeint, die äußere Tat, sondern auch diese lüsternen Gedanken in unseren Herzen, die zu dieser Tat führen. Jesus in Matthäus 5 hat gesagt, wer eine Frau auch nur voller Begierde anzieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Da brauche ich euch Männer gar nicht zu fragen. Sonst würdet ihr das 9. Gebot brechen, wenn er sagt, ihr habt das noch nie getan. Und die Frauen machen es uns auch nicht leicht. Ne? Und natürlich gilt das Ganze auch umgekehrt für eine Frau, die einen Mann begehrt, mit dem sie nicht verheiratet ist. 4. Gebot in Bezug auf die Mitmenschen ist, du sollst nicht stehlen. Schon mal geklaut? Ein paar Schrauben mitgehen lassen aus der Werkstatt, aus der Firma. Ein bisschen Kopierpapier mitgenommen. Schon mal weniger gearbeitet, als wofür du bezahlt wurdest. Letzte halbe Stunde vor Feierabend, ein bisschen locker gemacht, nichts mehr getan. Steuererklärung, bisschen geschönt. 5. Gebot in Bezug auf die Mitmenschen ist, du sollst nicht lügen. Richter fragt den Angeklagten, Angeklagter, warum lügen Sie so viel? Sagt er, das kommt daher, dass Sie so viel fragen. Es war einfach zu lügen, oder? Schon mal den Chef verleugnet, wenn er gesagt hat, ich bin ja da. Mir ist es bewusst geworden bei Praiseland, bei den Camps diesen Sommer. Wir hatten so ein Geländespiel gemacht, die mussten 3000 Punkte, glaube ich, sammeln. Und nachdem das Spiel fertig war, war die Zeit kurz und wir haben es nicht wirklich zusammengerechnet, die Punkte, und haben halt irgendeine Hausnummer gesagt, hey, ihr habt es geschafft, so und so viele Punkte. Und dann am Abend machen wir immer so einen Abendabschluss mit meinen 10 Jungs in meinem Zelt oder in meiner Hütte dieses Jahr, und sagt einer, du, ihr habt uns beschissen, gell, ja. Ihr habt das nicht zusammengezählt, wir hätten nie 3000 Punkte geschafft. Guck mal, wir hatten nur 30 in unserer Gruppe oder so. Sagt, ihr habt uns belogen. Und das Bekannte war, wir haben die Bergpredigt mitgemacht und das Thema von dem Tag war, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Und ich muss sagen, ihr habt recht. Es war nicht richtig, tut mir leid, vergeh mir. So einfach zu lügen. 6. Gebot in Bezug auf die Mitmenschen ist, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Sein Haus, seine Frau, sein Auto, seinen iPod, seinen Fernseher. Ach, gibt so viele Sachen, die wir begehren können. Du sollst nicht habsüchtig sein. Der Apostel Paulus hat gesagt, das war das eine Gebot, das hat mich gekillt. Rein äußerlich war er einer der gerechtesten und besten und angesehensten Menschen in seiner Gesellschaft als Pharisäer. Aber im Herzen wollte er das, was andere hatten. Wissen nicht, was es war. Zeug und eine Frau, Karriere, Kinder, Anerkennung, kann so vieles sein. Wir sind selbstsüchtig von Natur. Von Natur aus sind wir Nehmer und nicht Geber. Aber Gott möchte, dass wir Geber sind. Dass wir die anderen lieben, dass wir den anderen dienen. Und der Jakobus hat uns gesagt, im Jakobusbrief, Kapitel 4, wer nun weiß, Gutes zu tun und tu das nicht, dem ist es Sünde. Also wenn du die Gelegenheit hast und die Ressourcen dazu hast, was Gutes zu tun, aber du entscheidest dich dagegen aus Faulheit oder Bequemlichkeit oder Habsucht oder Selbstsucht, dann ist auch das Sünde, ein Gesetzesbruch. Oh, sollst nicht begehren. Also das Gesetz, die Verfassung dieses Universums richtet nicht nur unsere Taten, sondern auch unsere Gedanken. Oh Mann, nun, wie wäre es, wenn du vor einem Richter stehen würdest, der deine Gedanken lesen kann? Oh oh. Aber wisst ihr was, der Richter dieses Universums, Jesus Christus, er kann das. Er weiß, was du denkst. Er weiß, was in deinem Herzen ist. Ihm können wir nichts vormachen. Also es ist besser, dass wir gleich ehrlich sind zu ihm und auch mit uns selbst. Nochmal, wie viele Verbrechen muss ich begehen, um ein Verbrecher zu sein? Eins. Oh oh. Jakobus sagt uns auch, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller schuldig geworden. Denn der, der sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Also bist du ein Verbrecher? Römerbrief 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Denkst du, wenn wir den Maßstab anlegen, hier 10 Gebote, auch innerlich gilt, im Herzen, in den Gedanken, denkst du, du schaffst 3 Sünden pro Tag? Schaffe ich in 5 Minuten, wenn es sein muss. Aber überleg dir mal, 3 Sünden pro Tag, das wären ungefähr 1000 Sünden im Jahr. Rechne es mal hoch auf dein Leben. Ich werde bald 40 sein, oh Mann, 40.000 Sünden, in Wahrheit sind es wahrscheinlich viel mehr. Wie wäre das, wenn du hier vor einem irdischen Gericht stehen würdest und du würdest sagen, oh Richter, ich habe nur 40.000 Verbrechen begangen. Wirst du davon kommen? Denkst du, du kannst bei Gott davon kommen? Und ich rede deswegen so lang drüber, dass das, worüber wir heute reden, nicht nur irgendwie akademisch ist, nicht nur irgendwie intellektuell, sondern dass uns bewusst ist, wir sind Betroffene. Wir sind Verbrecher vor dem heiligen Gott. Wir sind im Hebräerbrief, Kapitel 6, im Vers 2 noch immer, und wir nehmen einige grundlegende Lehren über unseren Glauben durch, die dort im Hebräerbrief 6, die Verse 1 und 2 aufgezählt sind. Und heute sind wir beim letzten, und das ist das ewige Gericht. Und die Bibel lehrt uns ganz klar, dass es für jeden Menschen einen Tag geben wird, an dem er vor Jesus Christus stehen wird, und Jesus Christus wird ihn richten. Hebräerbrief 9 heißt es, den Menschen ist es bestimmt, einmal zu sterben und danach aber das Gericht. Also eines Tages wird sich jedes Knie beugen, jeder wird Jesus als Herrn und als Gott anerkennen und damit auch als sein Richter. Und wir werden alle Rechenschaft ablegen müssen für das, wie wir uns zu Gott gestellt haben und was wir geglaubt haben, was wir gedacht haben, was wir gesagt haben, was wir getan haben. In Matthäus 25, in diesem Gleichnis von den Schafen und den Böcken, lesen wir, dass alle Nationen, alle Völker versammelt werden, heißt alle Menschen, und Jesus wird sie in 2 Gruppen teilen. Und zu den einen wird er sagen, im Vers 34, Matthäus 25, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Aber zu den anderen wird er sagen, Vers 41, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und die einen, die Ungerechten, werden hingehen zur ewigen Strafe, und die Gerechten aber in das ewige Leben, heißt es da. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth im 2. Korintherbrief, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Es wird ein Gericht geben. Und dieses Gericht wird detailliert sein. In Matthäus 12 hat Jesus gesagt, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Das Gericht wird detailliert sein und das Gericht wird persönlich sein. Römer 14, Vers 12. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Gott wird dich nicht vergleichen mit deinem Nachbarn oder mit deinem Nächsten, ob du besser oder schlechter bist als irgendein anderer. Nee, Gott wird dich beurteilen. Nach seinem Maßstab. Sein Maßstab ist Perfektion übrigens. Jesus hat gesagt, es soll vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Also, jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Ob du Jesus geglaubt hast. Wie treu du der Offenbarung gewesen bist, die du gehabt hast. Wie treu du im Rahmen deiner Möglichkeiten gelebt hast. Und Gott wird absolut gerecht sein. Jeder wird das bekommen, was ihm gebührt. Das ist Gerechtigkeit. Jedem das, was ihm gebührt. Gott ist gerecht. Im 5. Mose 32, Vers 4 steht, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Im 2. Mose 34 heißt es, dass er unsere Schuld und unsere Vergehen und unsere Sünde keineswegs ungestraft lässt. Aber schätzt ihr das nicht, dass wir einen Gott haben, der gerecht ist? Ich schätze das an ihm. Ein ungerechter Gott wäre nicht anbetenswürdig, oder? Einen ungerechten Gott könnte ich zumindest nicht lieben. Ich meine, wer schätzt einen ungerechten Richter? Also selbst wenn der zu unseren Gunsten entscheidet, würden wir ihn im Herzen trotzdem verachten. Ich habe das sicher mitgekriegt, ich lese immer meine österreichische Tageszeitung auf dem Bildschirm. Diese Woche hat die Natascha Kampusch ihr Buch rausgebracht mit dem Titel 3096 Tage. Wer es nicht gehört hat, die Natascha war dieses Mädel, die im Alter von 10 Jahren entführt wurde und dann 8,5 Jahre von ihrem Peiniger missbraucht und misshandelt wurde und im Kellerverlies eingesperrt war. Was denkt ihr, sollten Menschen, die sowas tun, bestraft werden? Oder soll man sagen, okay, macht er halt. Naja. Strafe ist wichtig, oder? Gerade auch, um die potenziellen Opfer zu schützen, um die Unschuldigen zu beschützen. Also Gericht ist eigentlich nichts Negatives. Gericht ist was Positives. Wir schätzen das, oder? Wenn der Dieb, der uns beklaut hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn wir unser Auto oder unser Handy, was immer uns geklaut wurde, wenn wir es wieder zurückbekommen. Das schätzen wir eigentlich. Und ich denke, es wäre völlig gegen unseren Gerechtigkeitssinn auch, wenn Gott keinen Unterschied machen würde, sagen wir, zwischen Hitler und Billy Graham oder Mutter Teresa zum Beispiel. Das wäre ungerecht. Ich schätze es, dass Gott gerecht ist, weil das macht ihn ehrbar und das macht ihn liebenswert. Auf der anderen Seite ist man ein bisschen unwohl bei dem Gedanken. Das Problem liegt nicht bei Gott, das Problem liegt bei mir, weil mein Problem ist, dass ich ein Verbrecher bin. Und das ist auch dein Problem. Wir stehen als Verbrecher mit unseren 40.000 Verbrechen, wahrscheinlich sind es eher 40 Millionen in meinem Leben, vor einem heiligen, gerechten Richter, der jede Sünde richten wird. Oh oh. Wie fühlst du dich, wenn du an den Tag des ewigen Gerichts denkst? Ich meine, wir alle haben genug Licht in Gottes Wort und in unserem Gewissen, dass wir wissen, dass wir schuldig sind. Also was können wir tun? wegdiskutieren, so tun, als wäre unsere Sünde nicht da, als wäre alles perfekt. Hey, das ist lächerlich, oder? Machen wir selbst davor. Ich müsste nur eure Frau oder einen Mann fragen. Oder eure Kinder. Die würden Auskunft geben. Ist ja nicht perfekt Zeit. Ich kann meine Frau fragen. Ich hoffe, sie erzählt nicht zu viel. Verleugnen, dass das Gericht kommt. Ja, das ist weltfremd, das ist naiv. Die meisten Verbrecher, die heute im Knast sitzen, haben nicht gedacht, dass sie erwischt werden. Und wir haben einen allwissenden Gott, einen allgegenwärtigen Gott. Also das funktioniert auch nicht. Abarbeiten, es wieder gut machen, ist nicht möglich. Man kann seine Schuld nicht einfach so irgendwie aus der Welt schaffen. Oft ist das ja nicht mal in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen möglich, dass wir es wieder gut machen, was wir getan haben. Ich meine, wie entschädigst du eine Firma, die du vor 30 Jahren bestohlen hast und die vor 20 Jahren in Konkurs gegangen ist, die es nicht mehr gibt? Oder wenn du deine Eltern nicht geehrt hast, die schon verstorben sind. Wie machst du es wieder gut? Oder wenn du jemanden verletzt hast, sagen wir in seiner Kindheit, und der hat heute einen psychischen Knacks, denkst du zu sagen, hey, es tut mir leid, das kann es rückgängig machen oder wie gut wieder gut machen? Und wie entschädigst du Gott für Jahre der Gleichgültigkeit und der Rebellion gegen ihn? Das ist nicht möglich. Zumindest nicht für uns Menschen. Also muss es einen ganz anderen Weg geben. Gott sei Dank gibt es den. Und der geht nicht von uns Menschen aus, sondern der geht von Gott aus. Und so der erste Punkt, wenn wir über das ewige Gericht für unsere Sünden nachdenken, ewige Gericht für unsere Verbrechen, gegen Gottes moralisches Gesetz, gegen Gottes Charakter, dann muss uns bewusst sein, dass vor 2000 Jahren schon mal ein Gericht für unsere Sünden stattgefunden hat. Am Kreuz von Jesus Christus. Und das ist wunderbar. Sieh, der Gott ist nicht nur ein heiliger und ein gerechter Gott, der Sünde richten muss. Wenn er das nicht täte, dann wäre er nicht mehr heilig, dann wäre er nicht mehr gerecht. Und Gott ist auch ein liebevoller Gott, ein barmherziger Gott, der dich von dem Tag an, an dem du geboren wurdest, geliebt hast. Und der für dich war. Und der sich gefreut hat über dich als Person. Sieh, der Gott liebt den Verbrecher, obwohl er die Sünde hasst. Obwohl ihm die total zuwider ist und die ihn beleidigt und die dich von ihm trennt. Aber Gott ist auch gnädig und barmherzig. Und er will dich beschenken mit seinem ewigen Leben. Vergebung schenken, Gemeinschaft schenken mit ihm. Aber er musste zuerst eine Rechtsgrundlage schaffen, dass es die es möglich macht, zu vergeben, ohne seine Gerechtigkeit aufzugeben. Denn ein Richter, der zum Verbrecher, sagen wir zu einem Mörder, sagt, hey, es ist schon okay, ich habe dich lieb, ich habe Barmherzigkeit mit dir, geh nach Hause. Hey, das ist nicht gerecht. Das ist eine Gefahr für die ganze Gesellschaft, eigentlich. Nein, Schuld muss gesühnt werden. Schulden müssen bezahlt werden. Und wir haben nicht die Mittel dazu. Aber Gott hat sie. Und deswegen hat Gott die Dinge in seine eigene Hand genommen, weil er wusste, dass wir uns nicht selbst erlösen können. Und das war teuer, das hat ihn viel gekostet. Jesus, Gott ist in Jesus, wenn wir es genau sagen wollen, Gott, die zweite Person des dreieinigen Gottes, ist Mensch geworden und hat dieses perfekte Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und dann ist er an ein Kreuz gegangen. Johannes der Täufer hat gesagt, er ist sowas wie so ein Opferlamm. Der Unschuldige, der den Platz des Schuldigen einnimmt. Er ist an dein Kreuz und an mein Kreuz gegangen und hat dort deine Schuld und meine Schuld getragen. Die wurde auf ihn gelegt, die wurde ihm zugerechnet. Und er hat dort die Konsequenz für deine Schuld erlebt. Er war getrennt von Gott, dem Vater. Er hat ausgeschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat das ganze ewige Gericht, die ganze Strafe für deine Sünden, die du verdient hast, am Kreuz auf sich genommen. Und er hat dort für deine Schuld bezahlt. Er hat dort deine Schulden beglichen. Deine Sünde wurde dort in ihm gerichtet. Und er ist auferstanden. Und er bietet dir ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott als Geschenk an. Und du kannst versöhnt sein mit diesem wunderbaren, heiligen, gerechten, liebenden Gott, wenn du das wählst. Es wird nicht automatisch wirksam für dich. Auch nicht nur, weil du in Gottesdienst kommst oder in die Kirche gehst. Nee, ein Geschenk muss angenommen werden, oder? Sonst hast du nichts davon. Wenn ich dir ein schönes Geschenk packe und sage, hey, alles Gute, hier ist ein Geschenk, du stellst es ins Regal, packst es nicht aus, dann hast du nichts davon. Und genauso ist es mit der Erlösung, mit der Vergebung, die Jesus für dich erkauft hat. Du musst es persönlich für dich annehmen. Und du tust es durch Glauben, indem du dich Jesus anvertraust, indem du die Entscheidung triffst, ihm zu vertrauen und nicht mehr länger auf dich selbst zu vertrauen. Die Entscheidung triffst, dich von ihm retten zu lassen, statt weiter zu versuchen, dich selbst zu retten oder dich selbst zu Gott hin zu verdienen, dir selbst den Himmel zu verdienen. Indem du deine Schuld bekennst, einfach übereinstimmst und ehrlich bist und sagst, Gott, ich bin ein Sünder und ich bin getrennt von dir und ich verdiene Gericht. Aber ich glaube, dass Jesus da am Kreuz für meine persönliche Schuld gestorben ist. Und ich möchte, dass es für mich gilt. Ich möchte darauf vertrauen, auf Jesus vertrauen, nicht länger auf meine eigenen Werke oder auf meine Selbstgerechtigkeit, was immer ich tue, meinen religiösen Trip. Jesus, komm in mein Leben und sei du mein Retter. Und sei du der Herr, sei du der Chef in meinem Leben. Ich will für dich leben. Ich will mich dir anvertrauen. Wenn du das mit ehrlichem Herzen tust, dann ist es wirksam für dich. Dann findet eine Überweisung statt. Und deine ganze Lebensschuld ist auf Jesus überwiesen. Und sein heiliges, gerechtes, perfektes, sündenloses Leben, das er für dich gelebt hat, das wird dir zugerechnet, auf dein geistiges Konto überwiesen. Wir werden bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wir sind in ihm, wie der Titel meines Buches sagt. Das ist ein biblischer Titel. Wir sind in ihm. Bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und dann werden wir nimmer für unsere Sünde gerichtet. Weil Jesus hat das Gericht getragen. Und wir haben unsere Sünde schon gerichtet, indem wir sie bekannt haben. Und gesagt haben, ja, ich brauche Vergebung. Ich brauche das, was du für mich getan hast, Jesus. Das ist das erste Gericht. Das Gericht für unsere Sünden am Kreuz. Unsere Schuld wurde in Jesus gerichtet. Das kann für dich gelten, wenn du es annehmen willst. Das zweite Gericht wird stattfinden, wenn Jesus wiederkommt. Zwei Gruppen, ne? Gläubigen, die Ungläubigen. Die Gerechten, nicht aus sich selbst Gerechten, sondern durch Glauben Gerechten. Und die Ungerechten, wegen ihrem Unglauben. Erst für die Gläubigen. Für die Gläubigen wird es ein Gericht sein. Und in dem Gericht wird es nicht um Strafe für ihre Sünde gehen. Die hat Jesus schon getragen. Die Konsequenz der Sünde ist Trennung von Gott. Heiliger Gott wird mit Sünde, mit Sündern nicht Gemeinschaft haben. Aber für die, die sich Jesus anvertraut haben, für die hat Jesus es erledigt. Die Gläubigen, die sich Jesus anvertraut haben, als ihrem Retter und ihm hingegeben haben, also ihren Herrn, die werden mit Jesus kommen, wie wir das letzte Mal, wo wir über die Auferstehung geredet haben, gesprochen haben. Die werden mit Jesus kommen, die waren schon bei ihm. Und für sie wird es im Gericht um ihre Werke gehen. Gott wird ihr Leben, ihre Werke beurteilen. Und er wird sie belohnen für die Frucht, die er durch ihr Leben bringen durfte. Also ein Gericht, in dem es um Belohnungen geht. Und wie gesagt, es ist die Frucht, die er durch ihr Leben bringen durfte. Wir können nicht aus eigener Kraft Frucht bringen. Aber Gott wird dich, wenn du in Jesus bist, belohnen für alles das, was du für ihn getan hast. und was du an anderen Menschen getan hast für ihn, mit der richtigen Motivation, aus Liebe, in seinem Namen. Und dieser Teil von unserem Leben wird ewig Bestand haben. Das wird unser Reichtum, das wird unser Schatz im Himmel sein. Gott wird deine Treue belohnen. Alles andere, alles Unwürdige, das wird verbrennen. Das wird verloren sein. Im Himmel werden alle Menschen glücklich sein, in Gottes Gegenwart. Aber es scheint so, dass manche reicher sein werden als andere, was immer das bedeutet. 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Wer mitlesen will, die Verse 11 bis 16. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also, das Fundament ist Christus. Er ist unsere Erlösung. Aber dann, was wir darauf aufbauen, unsere Werke, das kann was Beständiges sein, was wir mit der richtigen Motivation für Jesus getan haben, oder es kann was Unbeständiges sein. Bildlich gesprochen hier Stroh und Holz und Heu. Und eines Tages wird es hier ein Feuerwerk geben und psch, all das, was nicht beständig ist, was nicht gute Frucht war in unserem Leben, das wird verbrennen. Das wird weg sein. Aber das Schöne ist, dass was beständig ist, das, was Ewigkeitswert hat, das wird ewig bestehen werden. Bestehen bleiben und das wird Teil von unserer Ewigkeit sein. Zweite Gruppe. Für die Ungläubigen, die zu stolz waren, um Jesu Geschenk des ewigen Lebens anzunehmen, die es ohne ihn in den Himmel schaffen wollten, aus eigener Kraft, die, die Gottes Gnade abgelehnt haben, die mit dem Kreuz nichts zu tun haben wollten, die werden sich selbst für ihre Sünden verantworten müssen. Und die werden für ihre 40.000, 400.000, 40 Millionen Sünden, Verbrechen, die sie begangen haben, bestraft werden von Gott in ihrem Gericht. Und wie gesagt, Gott wird absolut gerecht sein. Gott wird jeden Fall einzeln beurteilen. Und er wird auch berücksichtigen, wie viel Licht jemand gehabt hat. In Lukas 12, in dem Gleichnis von dem treuen und untreuen Knecht, da wird über die Untreuen gesagt, jener Knecht, aber der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Also viele Schläge, wenige Schläge. Es scheint auch, dass es an diesem Ort oder Zustand der Hölle verschiedene Intensitäten von Gericht oder von Qualen gibt, wie immer das genau aussehen wird. Aber auf jeden Fall lesen wir in der Offenbarung 20, Abvers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, heißt die Mächtigen und die Geringen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und auch unser Glaube wird sichtbar in den Werken, wie Jakobus uns gesagt hat. Glaube ohne Werke ist tot. Vers 13, und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Himmel und Hölle sind Realität. Wir wissen nicht genau, wie es sein wird. Wir haben Bilder in der Bibel, Annäherungen. Es ist schwer, ewige Realitäten in irdische Sprache zu packen. Wie erklärt man einem Buschmann eine Mikrowelle? Ist schwierig. Genauso ist es schwierig, über ewige Dinge in irdischer Sprache zu reden. Aber was klar ist, ist, dass der Himmel ein Ort oder ein Zustand, wie wir uns das vorstellen wollen, der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott ist. Ein Ort, ein Zustand des Heils und des Glücks. Auf der anderen Seite ist die Hölle ein Ort des Getrenntseins von Gott. Ein Ort des Gerichts. Wir finden folgende Aussagen in der Bibel. Über den Himmel wird gesagt, dass die, die dort sind, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Gott wird bei ihnen sein, er wird bei ihnen wohnen. Perfekte Gemeinschaft mit Gott. Hochzeitsmahl, ein Fest, da wird Freude sein im Himmel. Psalm 16 heißt es, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Der Himmel wird ein Ort oder ein Zustand der Ruhe, des Friedens sein. In der Offenbarung 21 lesen wir, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Es wird ein neuer Himmel, eine neue Erde sein, ein perfekter Ort. Wir selbst, wir werden gereinigt sein und erlöst sein, Jesus ähnlich. Wir werden beschenkt sein und gesegnet sein. Das ist der Himmel. Auf der anderen Seite wird über die Hölle ausgesagt, es wird ewiges Feuer sein. Feuer ist oft ein Bild für Gericht. Ein ewiges Feuer, das eigentlich bereitet ist den Teufel und den Dämonen. Es war nie Gottes Herz, dass Menschen dorthin gehen. Äußerste Finsternis. Wie gesagt, wir haben Bilder auf der einen Seite Feuer, auf der anderen Seite äußerste Finsternis. Also vielleicht spricht das von Einsamkeit. Äußerste Finsternis, Weinen und Zähneknirschen. Es wird ein Ort, ein Zustand der Qual sein, wo sie keine Ruhe haben, Tag und Nacht. 2. Thessalonicher 1,9. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Also was immer diese biblischen Beschreibungen im Einzelnen genau meinen, ich denke, die großen Bilder sind klar genug, dass wir sie verstehen. Wo willst du deinen Lebensabend, wenn wir so sagen wollen, verbringen? Dein Leben nach dem Tod, dein ewiges Leben? Himmel oder Hölle? Mir persönlich fällt die Entscheidung nicht schwer. Ich möchte in den Himmel. Ich möchte mit Gott sein. Nicht in der Hölle. Vollständigkeit halber will ich das erwähnen, dass es unter Theologen eine Diskussion gibt, ob die Hölle ewig sein wird. Die traditionelle Sicht, die allermeisten würden übereinstimmen und sagen, ja, wir haben gerade gelesen von ewigem Gericht, ewiges Feuer und so weiter. Und das zeigt, wie schwer unsere Sünden, unsere Verbrechen gegen den heiligen Gott sind. Aber ich möchte auch erwähnen, dass es in der Kirchengeschichte und auch heute evangelikale Theologen gibt, das heißt Theologen, die die Bibel ernst nehmen, die es als Maßstab nehmen, die glauben, dass die Hölle zeitlich begrenzt ist. Das heißt, dass die Dauer variiert, je nachdem, wie schwer die Schuld eines Menschen ist. Zum Beispiel John Stott ist so einer, wahrscheinlich einer der führenden Evangelikalen im 20. Jahrhundert in England. Aber keiner von ihnen verleugnet die Existenz der Hölle, wie manche Sekten oder liberale Theologen, die eigentlich Ungläubige sind. Und selbst wenn es nicht ewig ist, sondern vielleicht nur 100 oder 100 Millionen von Jahren, ist es furchtbar, dorthin zu kommen. Wenn ihr euch mit der Debatte beschäftigen wollt, müsst ihr euch die verschiedenen Worte im Griechischen und Hebräischen anschauen, die mit Hölle übersetzt sind und ihre Bedeutung. Müsst ihr euch das Wort ewig anschauen, was es bedeutet. Und große Frage ist auch, ob die Seele des Menschen von Natur aus unsterblich ist oder nicht. Also ich will es einfach der Vollständigkeit halber erwähnen. Wer Lust hat, mit diesen Dingen zu ringen, kann das gerne tun. Wir möchten euch hier ermutigen und erziehen, dass ihr selber studiert, nicht einfach fresst, was ich euch erzähle. Wie auch immer, wir wissen genug, dass wir die Hölle vermeiden wollen. Und es ist so einfach. Du musst dich nur Jesus anvertrauen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Gott schickt niemanden in die Hölle. Gott möchte, dass wir alle zu Jesus kommen und dass wir alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Herz. Aber er wird dich nicht in den Himmel zwingen. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Wahl. Und Gott hat es ja eigentlich nicht leicht gemacht, in die Hölle zu gehen. Er hat ein Kreuz mitten in deinen Lebensweg gestellt, auf dem Jesus gestorben ist. Und du musst auf dem Weg zur Hölle um dieses Kreuz herumgehen. Wenn du Jesus ablehnst und das, was er für dich getan hat. Auf der anderen Seite ist es leicht, in den Himmel zu kommen. Du musst nur zu Jesus kommen. Und die Strafe für deine Schuld von ihm bezahlen lassen. Aber wenn du das nicht willst, dann musst du selber bezahlen. Das ist die geistliche Realität in diesem Universum, in dem wir leben. Zum Schluss die Anwendung von dem Ganzen. Ewiges Gericht wird kommen. Wie sollen wir leben? Im Angesicht dessen, im Licht von dieser Offenbarung. Ich denke, die erste Anwendung ist offensichtlich. Wenn du Jesus noch nie als deinen persönlichen Retter und Herrn angenommen hast, dann musst du das tun. Das heißt, musst, das ist deine Entscheidung. Aber hey, dann musst du Buße tun von deiner stolzen Einstellung, von deiner Rebellion gegen Gott, von deiner Selbstgerechtigkeit. Du musst zu Jesus laufen, zu deinem Retter und ihn annehmen. Zweitens, wenn du gerettet bist von Jesus, dann preis dem Herrn dafür und dank dem Herrn dafür, was er für dich getan hat. Das ist unglaublich, dass wir als erlöste Menschen hier sitzen können heute Morgen. Es hat Jesus so viel gekostet. Hast ihm schon Danke gesagt heute dafür? Danke für das, was du für mich getan hast. Danke für das Geschenk. Dritte Anwendung ist ganz sicher, lebt mit einer ewigen Perspektive. Bibel sagt uns das immer wieder. Jesus sagt uns das immer wieder. Lebt mit einer ewigen Perspektive. Seid nicht selbstsüchtig. Sammelt euch Schätze im Himmel und nicht hier in dieser Welt. Weil wie du dein Leben hier als Christ in dieser Welt und in dieser Zeit lebst, das wird Auswirkungen haben in alle Ewigkeit. Also lass uns die ewige Perspektive im Auge behalten. Es rückt die Dinge auch wirklich ins rechte Licht. Prioritäten, das, was wirklich wichtig ist, das, was wirklich zählt in unserem Leben. Wir verrennen uns so leicht. Irgendwelche Nebensächlichkeiten eigentlich. Dinge, die nicht wichtig sind. Sammelt euch Schätze im Himmel. Lebt für Gott und für euren Nächsten im Namen Gottes, ihnen zu dienen. Sucht zuerst das Reich Gottes. Und dann der Rest wird euch hinzugefügt. Macht das zu eurem Fokus. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Vierte Anwendung, auch offensichtlich, vierte Anwendung ist, erzähle anderen Menschen die frohe Botschaft, was Jesus für sie getan hat. Leute, das Evangelium ist eine Bringschuld. Und Leute, wir können im Angesicht von Himmel und Hölle einfach nicht schweigen. Das ist lieblos, wenn wir das tun. Denk an deine Verwandten, an deine Bekannten, an deine Arbeitskollegen. Willst du, dass die in die Hölle gehen? Wenn nicht, dann können wir uns nicht leisten, selbstsüchtig zu sein oder ängstlich zu sein oder bequem zu sein. Hey, wenn du eine Medizin hast, die alle AIDS-Kranken dieser Welt heilen kann, dann musst du hingehen und ihnen das bringen. Dann kannst du nicht selbstsüchtig das für dich behalten und sagen, naja gut, ich bin geheilt. Der Rest kann in die Hölle gehen. Leute, lass uns die Hölle plündern, den Himmel bevölkern. Das ist unsere Mission als Gemeinde. Und ich möchte, dass wir alle eine Vision dafür bekommen. Lass uns Licht sein und Salz sein in dieser Welt. In unseren Familien, bei unseren Freunden, auf der Arbeit. Leute, wenn ihr diese Tür hier hinausgeht, dann betretet ihr euer Missionsfeld. Hier, das ist der Ort, wo wir zugerüstet werden, wo wir auftanken. Und dann geht's wieder raus in diese Welt. Und da sind wir berufen, Jesus zu bekennen und anderen Menschen von ihm zu erzählen. Das ist die frohe Botschaft. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Ich meine, wir könnten schlechte Nachrichten bringen, aber wir sind berufen, gute Nachrichten zu bringen, gute Neuigkeit. Gott liebt dich. Gott möchte Beziehung haben mit dir. Er hat dich erlöst. Er hat es möglich gemacht, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Ich meine, was für eine wunderbare Botschaft das ist. Also lasst uns mutig sein und stark sein und den Mund aufmachen und allen von Jesus erzählen, wo immer wir Gelegenheit haben. Amen. Und eine Gelegenheit habt ihr nächste Woche, am Samstag, dem 18. Notiert euch das in eurem Kalender. Und wie gesagt, wer gerne noch einen Input haben will zum Thema Evangelisation, wir treffen uns um 8.30 Uhr, aber sagt mir bitte Bescheid. Okay? Ich möchte gerne noch beten. Und dann wollen wir Abendmahl feiern und uns das wirklich bildlich nochmal vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Und Leute, heute Morgen lasst uns Abendmahl feiern, okay? Feiern, was Jesus für uns getan hat. Das ist ein Fest, das ist was Riesiges, das ist was Großes, das er uns erlöst hat. Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Gott, wir schätzen das so sehr, dass du ein gerechter Gott bist und ein heiliger Gott bist. Aber wir schätzen mindestens genauso sehr, dass du uns Gnade geschenkt hast, Herr, unverdiente Gunst. Dass du uns Erlösung schenkst, die wir nicht verdient haben, und Vergebung schenkst. Und das ist so wunderbar, Herr, dass wir nicht hängen bleiben müssen in den Sünden unserer Vergangenheit, sondern dass wir zu dir kommen dürfen und wirklich befreit sein dürfen von dieser Schuld. Neues Leben haben dürfen in dir, Jesus. Und Vater, wir wollen dir heute Morgen an diesem Punkt auch alle Menschen hinlegen, die uns lieb sind, die du in unser Leben gestellt hast und die dich noch nicht kennen. Und wir wollen dich anflehen für sie, dass du ihre Herzen berührst und dass du ihre Herzen bereitest und sie offen machst. Und wir beten, Herr, dass du uns Freimut schenkst, ihnen von dir zu erzählen. Vater, segne jeden, der hier ist und fülle ihn mit deinem Heiligen Geist. Rüst uns zu, deine Zeugen zu sein, Herr. Ich bitte dich, dass du das jetzt tust, wenn wir Abendmahl feiern und uns das wirklich nochmal bildlich vor Augen halten, den Preis, den du für unsere Schuld bezahlt hast. Ich bete, Herr, dass uns das tief beeindruckt. Herr, dass wir dich mehr lieben, nachdem wir Abendmahl gefeiert haben, als jetzt zuvor. Fülle unser Herz mit Dankbarkeit und mit Freude an unsere Erlösung. Du bist so wunderbar. Wir wollen dir einfach Danke, Danke, Danke sagen, Jesus, heute Morgen. Stärke uns, während wir jetzt einmal feiern. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.